Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Heute geht es um ein mutmaßliches Verbrechen gegen die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher. Drei Männer sollen die Familie mutmaßlich mit über 1000 Foto- und Videodateien erpresst haben, denn die Fotos zeigen die Formel-1-Legende unter anderem nach seinem Skiunfall 2013. Seitdem hatte sich Michael aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sein Gesundheitszustand ist bis heute streng geheim. Meine liebe Kollegin Antonia Barbarino verfolgt den Fall vor Gericht und spricht mit mir über alle Details. Bevor wir uns aber der Kriminalität zuwenden, lassen wir es nochmal richtig besinnlich werden. Wir bei Bunte haben nämlich mit sämtlichen Promis gesprochen und die haben uns verraten, wie sie dieses Jahr Weihnachten feiern.
Werbung.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie, der traditionsreichsten Soziallotterie in Deutschland. Seit 1956 hat sie mit über 2 Milliarden Euro Unterstützung rund 10.000 soziale Projekte gefördert. Für uns ist sie deshalb der Megastar unter den Lotterien. Und jetzt kommt's. Mit dem Megalos könnt ihr jeden Sonntag bis zu 1,5 Millionen Euro gewinnen und gleichzeitig Menschen in Not unterstützen. Für nur 10 Euro im Monat seid ihr dabei, monatlich kündbar. Für uns ist das eine echte Win-Win-Situation. Gewinnen und helfen. High Five. Und noch ein Highlight. Bei der großen Win-Win-Winterverlosung am 19. Januar 2025 gibt's extra Chancen im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Perfekt, um ein Los zu verschenken oder selbst mitzuspielen. Klingt gut? Dann holt euch euer Los unter fernsehlotterie.de/podcast. Wir wünschen euch viel Glück und danke, dass ihr dabei helft, Gutes zu tun.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Bunte Spotlight.
Ja, für die einen bedeutet Weihnachten eine Zeit der Ruhe und Gemeinsamkeit. Für manche kann es aber auch sehr traurige Momente bedeuten. Auch unseren Promis geht es da nicht anders. Und deshalb schauen wir jetzt mal, wie sie diese Feiertage so verbringen. Ja, ganz außergewöhnlich dürfte sich dieses Weihnachten für Formel-1-Weltmeister Ralf Schumacher und seinen Lebensgefährten Etienne anfühlen. Für sie ist es nämlich der erste Heiligabend als offizielles Paar. Natürlich haben sie Bunte erzählt, wie die Festtage bei ihnen ablaufen. Und mit Winter Wonderland haben die beiden gar nichts am Hut. Sie feiern nämlich in Kapstadt, genauer gesagt in der eigenen Villa Kolonial. Freunde werden dabei sein und das Team, das vor Ort für sie arbeitet. Ralf hat Bunte erzählt, wir starten am Pool und trinken unseren importierten Sekt Etienne. Danach gibt es unseren Rotwein Number One. Ob sie dabei auch über Hochzeitspläne reden? Wir warten ja auf die Verlobung im nächsten Jahr. Wer hingegen die Wohnung in ein Winterwunderland verwandelt hat, ist Moderatorin Silvi Mais. Sie ließ ihre heiligen vier Wände nämlich von einer holländischen Blumenkünstlerin dekorieren. Natürlich fragt man sich da, ob sie es damit auch besonders romantisch für sich und ihren 33-jährigen Freund Patrick Grun machen wollte. Aber soweit wir wissen, gibt es über die Feiertage nur einen Mann für sie. Ihr 18-jähriger Sohn Damian van der Vaart, der beim Fußballverein AFC Ajax spielt. Mit ihm geht es auf Familientour nach Holland und Belgien. Ein Fest in liebevoller Erinnerung wird es für Schauspielerin Senta Berger und ihre Familie werden. Im April starb ihre große Liebe Michael Verhoeven im Alter von 85 Jahren. Ihr ältester Sohn, Regisseur Simon Verhoeven, hat deshalb auch zu Bunte gesagt, dass es natürlich ein nicht ganz so fröhliches Fest werden wird für sie alle. Aber er erzählt auch, mein Bruder und ich wollen den Baum gemeinsam mit meiner Mutter schmücken, so wie das früher immer unser Vater mit ihr getan hat. Ich möchte mich an all die wunderbaren Weihnachtsfeste erinnern, die ich mit meinem Vater seit meiner Kindheit erleben durfte. Wir wünschen der Familie während der Weihnachtstage auf jeden Fall schöne Erinnerungen und auch den ein oder anderen unbeschwerten Moment. hat sich dieses Jahr aber noch ein Paar gefunden, das zum ersten Mal die Festtage gemeinsam verbringt. Natürlich, denn Schauspielerin Natalia Avellone und ihr neuer Lebensgefährte TV-Produzent Otto Steiner haben sich dieses Jahr verliebt. Und sie hat Bunte erzählt, wir feiern dieses Jahr in Polen, zusammen mit meiner Mama und meinem Papa. Otto ist der erste Mann, mit dem ich Weihnachten feiere und der meine Eltern kennenlernt. Er hat einfach das gewisse Etwas, es ist magisch. Heiligabend gehen wir gemeinsam in die Kirche zur Christmette um Mitternacht. Für meinen Partner habe ich ein sehr aufregendes Geschenk. Na, wenn das nicht nach einer stillen Nacht mit sprühenden Funken klingt, bei so viel Magie kann Weihnachten jetzt auf jeden Fall für uns alle kommen. Ja, wie schon am Anfang gesagt, beschäftigen wir uns heute mal mit einem Kriminalfall. Es geht um eine mutmaßliche Erpressung gegenüber der Familie von Formel-1-Legende Michael Schumacher, der jetzt vor dem Wuppertaler Amtsgericht landete. Meine liebe Kollegin Antonia Barbarino war beim Prozessauftakt dabei und ist daher heute hier. Und deshalb auch erstmal herzlich willkommen, liebe Antonia. Wie schön, dass du hier bist.
Hi Lilly, ich freue mich, da zu sein.
Ja, liebe Antonia, wir haben schon gehört, die Familie von Michael Schumacher wurde mutmaßlich erpresst. Aber um das Ausmaß dieses Falls zu begreifen, wäre es nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, was die Situation der Formel-1-Legende ist und wie es zu der kam. Kannst du uns die vielleicht nochmal schildern und uns mit zurück ins Jahr 2013 nehmen?
Genau, also das ist jetzt genau 11 Jahre her. Am 29. Dezember 2013 war Michael Schumacher mit seiner Familie in den französischen Alpen in Méribel Skifahren. Man muss dazu sagen, Michael Schumacher ist ein sehr begabter Skifahrer und er trug auch einen Helm. Und die Ermittlungen haben danach auch ergeben, dass er nicht besonders oder übermäßig schnell gefahren ist. Und dennoch stürzte er eben und fiel mit dem Kopf auf einen Stein. Der Helm ging dabei auch zu Bruch und er erlitt eben schwere Kopfverletzungen. Er kam dann auch in die Klinik und wurde dort sofort operiert. Später wurde dann bekannt, dass er in ein künstliches Koma versetzt wurde und eben auch in Lebensgefahr schwebte. Das Letzte, was dann bekannt war, ist, dass er in eine Reha-Klinik kam und später dann nach Hause, also in das Anwesen der Schumachers am Genfer See in der Schweiz, dass er eben auch aus dem Koma erwacht war. Und seitdem weiß man quasi nichts über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher. Also Corinna Schumacher und seine Familie versuchen es seitdem zu seinem Schutz eben geheim zu halten. Mit der Begründung unter anderem, dass sie vor dem Unfall auch nicht wirklich Einblicke in ihr Privatleben gegeben haben. Und man muss dazu sagen, warum dieser Fall Michael Schumacher so medial großes Interesse auslöst, ist, weil er eben als Rennfahrer sich so oft in brenzliche Lagen begeben hat und ein großes Risiko eingegangen ist und man quasi gar nicht glauben konnte, dass genau ausgerechnet ihm sowas dann passiert.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich meine, seine Hobbys waren ja auch bekanntermaßen Fallschirmspringen. Also der hat ja immer das Adrenalin sozusagen gesucht und dann ausgerechnet beim eher gemäßigten Sport Skifahren ist er dann verunglückt. Das ist wirklich einfach eine unglaubliche Tatsache. Genau, und wie du jetzt gesagt hast, seitdem ist nichts bekannt über seinen Gesundheitszustand. Er wird aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Aber man kann eben davon ausgehen, dass es ihm nicht so gut geht. Und jetzt wurde versucht, eben aus genau dieser Situation Profit zu schlagen. Und das führt uns jetzt vor Gericht. Was ist denn hier die Anklage?
Genau, also wir haben 3 Angeklagte und denen wird vorgeworfen, die Familie Schumacher erpresst zu haben. Man muss dazu sagen, zu einer wirklichen Erpressung, also Geldübergabe sozusagen, kam es dann nicht, weil die Angeklagten schon vorher festgenommen wurden. Bei der mutmaßlichen Erpressung geht es darum, dass der Hauptangeklagte über 1000 Fotos, Videos, die Michael Schumacher vor, aber eben auch nach dem Unfall zeigen, sowie Krankenakten und Medikamentenlisten im Darknet veröffentlichen wollte, wenn die Familie ihm nicht 15 Millionen Euro geben würde.
Und wer sind diese 3 Angeklagten?
Also wir haben ja einmal eben den Hauptangeklagten, das ist der Yilmaz T. Der ist 53 Jahre alt, arbeitet als Türsteher und ja, kam ins Gericht mit so einer schwarzen Adidas-Jacke, hat eine Glatze, einen Bart und ja, hatte tatsächlich ein sehr selbstbewusstes Auftreten, sage ich mal. Er ist ja auch der einzige von den 3, der in U-Haft sitzt. Und ja, er wirkte da ganz geschäftigt und irgendwie auch so ein bisschen, ja, rechthaberisch, sage ich jetzt mal. Er hat sich eigentlich immer so dargestellt, als wäre er der Vermittler gewesen, der die Familie Schumacher nur warnen wollte und ihnen helfen wollte, dass eben diese Daten existieren. Und er wollte ihnen da eben einen guten Deal vorschlagen. Aber er hat dann am Ende auch gesagt, dass es ihm sehr leid tut und sich quasi im Gericht bei der Familie Schumacher entschuldigt.
Bevor wir auf die anderen Angeklagten eingehen, wie ist denn dieser Yilmaz T. an die Akten gekommen?
Ja, da wird es dann schon eigentlich interessant, weil es gibt eben zwei verschiedene Versionen der Geschichte. Yilmaz T. behauptet, dass er die Daten von Markus F. bekommen hat. Das ist auch einer der drei Angeklagten. Der ist auch 53 Jahre alt und hat bis Ende 2020 bei der Familie Schumacher als Sicherheitsmann gearbeitet.
Ich verstehe.
Und war aber auch sozusagen ein Mädchen für alles, hieß es. Also er hat sich auch immer wieder um IT-Probleme gekümmert. Und er soll eben Yilmaz T. diese Daten gegeben haben auf zwei Festplatten. Und die beiden kennen sich auch schon von früher. Also die haben zeitweise mal in derselben Disco gearbeitet und verkehren so im ähnlichen Milieu, sage ich mal. Also in der Nachtclub-Szene, Türsteher-Szene, genau.
Und wie ist der Markus F. vor Gericht aufgetreten?
Ja, also Markus F., man muss dazu sagen, der hat am ganzen ersten Prozesstag eigentlich kein Wort gesagt. Er hat nur seinen Anwalt für ihn sprechen lassen. Und ja, er saß da auch mit dunkler Kleidung, Alltagskleidung, gesenktem Kopf und hat eigentlich sich nicht wirklich in irgendeiner Weise an dem Verfahren beteiligt. Und dann gibt's eben noch den Daniel L., das ist der Sohn von Yilmaz T., der ist 30 Jahre alt, der wirkte auch ganz... ja, eigentlich bei guter Laune, also kam eigentlich lachend in den Gerichtssaal, sah aber sehr ordentlich aus, also hatte so einen beigen Stoffmantel an und ja, war sich jetzt seiner Schuld auch nicht wirklich bewusst. Er hat dann schon eingeräumt, dass es ein Fehler war, aber er meinte auch von dem Ganzen nichts gewusst zu haben.
Und wie kam jetzt raus, dass die drei das waren mit der mutmaßlichen Erpressung?
Also es war so, dass im Juni, also am 13. Juni diesen Jahres, ging im Büro der Familie Schumacher ein Anruf ein. Da hat Yilmaz T. angerufen und eben das so geschildert, was so seine Lage ist, dass er eben diese ganzen Daten hat und ihnen jetzt ein gutes Geschäft vorschlagen würde.
Und bis dato war dieser Yilmaz T. der Familie Schumacher aber gänzlich unbekannt,
genau.
Oder? Weil die hatten ja nur Kontakt mit dem Markus F.
Genau, also da kommen wir später nochmal vielleicht genauer drauf zu sprechen. Markus F. war für die nicht nur ein Mitarbeiter, sondern auch über Jahre eine Vertrauensperson. Jedenfalls hat der Yilmaz T. im Büro angerufen und Sabine Kehm, die im Büro arbeitet, wer das genau ist und was ihre Rolle ist, darüber sprechen wir auch noch später, wusste dann eben sofort, dass es einen Maulwurf geben muss in diesem engen Kreis, in diesem vertrauten Kreis, weil er eben nicht bei einer ja öffentlich bekannten Büro-Telefonnummer angerufen hat, sondern eben bei einer privaten Handynummer von einem privaten Telefon von einer Kollegin von ihr. Und diese Nummer ist eben nicht öffentlich bekannt. Also nach diesem ersten Telefonat hat dann Sabine Kehm sofort Corinna Schumacher eingeschaltet und die Polizei. Und wenige Tage später folgte dann der zweite Anruf und Yilmaz T. wollte eben über einen Anwalt diese Daten verifizieren lassen und den Schumachers eben eine E-Mail schicken mit einer Auswahl dieser Fotos, um quasi zu beweisen, dass es das gibt. Und die Polizei konnte relativ leicht die Anrufe halt zurückverfolgen und so kamen die halt in Wuppertal raus und nur 6 Tage später haben die schon Haftbefehle gegen die drei erwirkt und die auch festgenommen. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum der Fall am Amtsgericht verhandelt wird und nicht am Landgericht, weil man könnte eigentlich meinen, da geht es um 15 Millionen Euro, das hat lang schon nichts mehr mit so Kleinkriminalität zu tun. Aber der Oberstaatsanwalt hat das eben so begründet, weil diese Tat eben so, ja, also planlos war und so einfach war auch für die Ermittler und es einfach klar war, da sind keine Profis am Werk, dass es am Amtsgericht...
Ich muss auch gerade so lachen bei der Vorstellung, dass die nicht auf die Idee kam, ein Prepaid-Handy zu nutzen zum Beispiel. Darauf wäre ich ja sogar gekommen.
Ja.
Naja, also es kam ganz leicht raus, dass die es waren. Sie haben der Polizei keine schwere Arbeit gemacht und du hast jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, wie die Angeklagten mit den Vorwürfen vor Gericht umgingen. Haben sie sich dann zwischenzeitlich vielleicht auch mal ein bisschen geschämt?
Also ich fange mal bei dem Yilmaz T. wieder an. Er ist ja der Hauptangeklagte, weil er soll ja wirklich diese versuchte Erpressung durchgeführt haben. Und er hat eigentlich auch ja so ziemlich alles gestanden und so seine Version der Geschichte erzählt. Eben, dass er sich mit Markus F. wieder getroffen hat. Wie gesagt, die beiden kannten sich schon lange, haben dann den Kontakt verloren und sind dann wieder irgendwie ja zusammengekommen. Und dann hat ihm halt der Markus F. bei einem Kaffee mal erzählt, dass er da sowas habe, nämlich Fotos, Videos und so weiter, ob man da nicht was machen könnte. So ein Gespräch unter Kumpels halt. Also so sagt es der Yilmaz T. Und der hat dann gesagt, ja klar, ich mach das. Ist dann in seinem Bekanntenkreis, in der Szene, sowohl in Konstanz als auch in Wuppertal, eben so ein bisschen hausieren gegangen und hat so seine Kumpels gefragt, ob die nicht jemanden kennen würden, der diese Fotos quasi kaufen würde. Ein paar haben dann abgelehnt und dann gab es eben einen, der dann später auch als Zeuge aufgerufen wurde, der hätte ihm 2 Millionen Euro geboten. Und dann gab es auch schon die erste Wende eigentlich im Prozess, weil Yilmaz T. dann gesagt hat, sie hätten den Betrag dann durch 3 geteilt. Aber bis dato gab es ja eigentlich nur Markus F. und Yilmaz T. Dann sagt er eben, dass es noch eine mysteriöse Krankenschwester geben würde, die auch bei den Schumachers gearbeitet hat. Und die soll eben mit Markus F. zusammen diese ganzen Dateien gesammelt haben und ihm gegeben haben. Und zu dieser Krankenschwester kann man sagen, der wurde irgendwann gekündigt, weil die Familie mit der Pflegeleistung wohl nicht mehr ja einverstanden war und sie brauchte Geld. Und er sagte, dass ihr diese 2 Millionen, also er musste immer wieder mit ihr eben Rücksprache halten, ob ihr das so passt. Und er sagt, dass diese 2 Millionen ihr zu wenig waren. Also hat er sich kurzerhand entschlossen, das geht jetzt so nicht weiter. Er wendet sich jetzt direkt an die Familie und er soll dann eben von Markus F. auch diese Telefonliste bekommen haben mit dieser privaten Telefonnummer von der Mitarbeiterin. Also so viel zu Yilmaz T.'s Geschichte. Sein Sohn, der Daniel L., hat auch gesagt, dass es stimmt, dass er seinem Vater eine E-Mail-Adresse eingerichtet hat, die man angeblich nicht zurückverfolgen kann, um eben diese Beweisfotos, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, an die Familie zu schicken. Er sagt aber, dass er überhaupt nichts wusste, um was es da geht. Er hat es einfach gemacht, weil es sein Vater war. Und dann haben wir eben noch den Markus F., der wie gesagt nicht selbst gesprochen hat, aber sein Anwalt hat quasi verlesen, dass er bestreitet, jemals irgendwelche Fotos, Dateien oder Dokumente aus dem Hause Schumacher geklaut hat und weitergegeben hat. Das heißt, wir haben ja eigentlich 2 verschiedene Geschichten.
Also ich finde, das klingt eh schon alles so skurril, aber es sind ja jetzt auch schon von dem Prozess jede Menge Berichte durch die Medien gegangen, dass dort skurrile Sachen passiert seien. Wie hast du denn diesen Ort erlebt und wer hat ihn eigentlich so skurril gemacht, bis auf den Hauptangeklagten und die beiden anderen?
Es war so, der Gerichtssaal war wirklich brechend voll. Man kann sich das so vorstellen, quasi in dem abgetrennten Bereich, wo dann die Besucher sitzen, gab es sozusagen 2 Blöcke. Auf der einen Seite saßen die ganzen Journalisten und auf der anderen Seite saßen Freunde und Familie, Bekannte von Yilmaz T. und Daniel L. Und es ging schon damit los, dass sich einer aus der Freundesgruppe vor Beginn des Prozesses schon mit einem Justizvollzugsbeamten ja angelegt hat, weil er die Mütze nicht absetzen wollte und sich das im Gerichtssaal einfach so gehört, die abzusetzen. Und dann sind die beiden rausgegangen, diskutiert, er kam zurück, Mütze war unten, alles gut. Und ja, dann habe ich mittags beobachtet, in der Mittagspause war ich halt kurz draußen und direkt vor dem Justizgebäude hat sich dann so eine Traube gebildet, wo eben unter anderem diese Freunde und Brüder, Cousins, weiß ich nicht, von dem Daniel L. und Daniel L. selber zusammenstanden und es gab eine heftige Diskussion, es war total laut und es wurde so fast schon so, es war so ein Handgemenge ein bisschen. Es beruhigte sich aber dann wieder. Und dann gab es ja auch diese Situation, wo der kleine Bruder von Daniel L., also auch der Sohn von Yilmaz T., vor laufender Kamera also ein Interview gegeben hat für RTL, wo er eben sagt, dass hier ja überhaupt keine Gewalt im Spiel war, deswegen sei es auch keine Erpressung. Und dann kam der Verteidiger und hat ihn vor der Kamera weggezerrt und ihn geschimpft. Also das war wirklich so skurril. Und dann gab es auch noch eine Situation, also ein Zeuge, eben derjenige, der diese 2 Millionen eigentlich ursprünglich zahlen wollte für die Fotos, hat seine Aussage vor Gericht dann komplett widerrufen. Man muss dazu sagen, er hat vorher bei der Polizei eine Aussage gemacht, die war auf 33 Seiten dokumentiert und das hat er alles wieder zurückgezogen, und hat gesagt, er hat überhaupt nichts, er weiß überhaupt nichts über den Fall, er hat damit nichts zu tun. Und er kannte aber auch diese ganze Gruppe. Und die Richterin hat ihn gefragt, ob er irgendwie bedroht oder beeinflusst wird. Das hat er verneint, aber man weiß es nicht.
Ja, also mit dieser planlosen Seite von Yilmaz T. und dem Markus F. hat man wenig Mitleid. Aber für wen die Sache ja wirklich ernst ist, ist die Familie von Michael Schumacher. Waren die denn eigentlich vor Gericht? Also Corinna, seine Frau oder die Kinder Mick und Gina?
Nee, die waren selber nicht vor Ort. Aber Corinna hat ja vor dem Prozess noch einen Antrag auf Nebenklage gestellt. Der wurde auch stattgegeben. Das heißt, die Familie war sozusagen mit zwei Anwälten vertreten. Und diese Nebenklage ermöglicht es eben der Familie, aktiv am Prozess halt auch teilzunehmen. Also zum Beispiel könnte sie dann auch einen Antrag stellen, dass eben die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird vom Verfahren, wenn es eben zu diesen sensiblen Daten und Informationen kommen könnte.
Und da ist es ja nach wie vor im Interesse der Familie, dass keine Fotos an die Öffentlichkeit gelangen. Aber wer spricht dann vor Gericht für die?
Also Sabine Kehm wurde eben in den Zeugenstand gerufen. Kurz zu ihr, sie ist und war quasi eine langjährige Managerin und Beraterin von Michael Schumacher und Mick Schumacher. Und nach dem Unfall von Michael Schumacher hat sie dann die Familie quasi weiterhin beraten, vor allem in Medien- und Kommunikationsfragen, und ist aber zu einer der engsten Vertrauten von Corinna auch geworden, weil sie eben über die Jahre hinweg ihre Loyalität auch bewiesen hat. Und für sie war es eben vor Gericht wirklich ein Drahtseilakt, weil sie muss ja als Zeugin die Wahrheit sagen, aber musste natürlich aufpassen, dass sie trotzdem im Sinne der Familie handelt und jetzt da nicht zu viel verrät. Und ich finde, sie hat das da ganz gut und souverän auch gemacht und hat uns trotzdem so einen kleinen Einblick halt gegeben in das Schicksal der Familie. Also sie meinte eben, dass dieser Vertrauensbruch von diesem Markus F. sehr schwer war für die Familie. Man muss sagen, der war eben nicht nur ein Mitarbeiter, sondern Corinna vertraute ihm wirklich so sehr, die hat ihm sogar damit beauftragt, ihre ganzen privaten Familienfotos zu digitalisieren. Also der hatte Zugriff auf diese ganzen intimen Informationen und er wurde auch einmal sogar damit beauftragt, den Pflegecomputer zu reparieren. Das ist quasi ein Computer, der ist nicht am Netz oder irgendwo angeschlossen, der ist gut gesichert und da sind wirklich die ganzen Informationen, Krankenakten, Medikamentenlisten, Ärztebefunde von Michael Schumacher drauf und auf dem haben auch nur ganz wenige Leute Zugriff. Also sie vertraute ihm wirklich komplett und offenbar hat er irgendwas mit der Geschichte zu tun und das ist natürlich ein enormer Vertrauensbruch für die Familie. Und Sabine Kehm hat auch immer wieder gesagt, dass die Familie halt irgendwie lernen musste, damit zu leben, eben all diesen Personen zu vertrauen, weil Michael Schumacher ist nun mal auf dieses Team angewiesen. Und um ihm eben zu helfen oder die Pflege zu geben, die er braucht, muss man eben lernen, diesen Menschen irgendwie zu vertrauen. Und das war wirklich ein sehr schwerer und langer Weg, sagt sie. Und ja, und jetzt ist man quasi vor Gericht, weil dieses ganze Vertrauen missbraucht wurde.
Und jetzt klingt es ja eigentlich so, als wäre das eine ziemlich leichte Sache. Ich meine, die Polizei ist schnell dahinter gekommen, wer das war. Dann müsste doch jetzt eigentlich das Urteil auch leicht gefällt werden. Was ist denn der aktuelle Stand nach dem ersten Prozesstag?
Also es ist so, dass man immer noch nicht weiß, inwieweit diese Krankenschwester damit beteiligt war. Die soll mit Markus F. ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben. Und für mich wirkte es so, als sei sie mit der Familie Schumacher nicht wirklich im Reinen auseinandergegangen. Und auch Markus F. sei wohl unfreiwillig von der Arbeit quasi ausgeschieden worden. Also man muss da noch mal ein bisschen weiter ausholen. Die Sicherheitsmitarbeiter haben quasi alle entweder auf dem Anwesen oder daneben so eigene kleine Zimmer oder Apartments, wo die wohnen. Und als klar wurde, dass er nicht mehr bei denen arbeitet, wollte er halt sein Zimmer natürlich räumen. Und als er dorthin kam, sollen seine Taschen schon gepackt gewesen sein und das Zimmer auch durchwühlt und durchsucht. Und in diesem Zimmer war aber auch eben diese Kopierstation, nenne ich es mal, wo er diese Daten alle, die Fotos alle digitalisieren sollte von der Corinna Schumacher. Also es ist noch sehr viel, ja, liegt noch sehr viel im Dunkeln. Man weiß ja auch jetzt immer noch nicht genau, wie die Daten an Yilmaz T. gekommen sind und welche Rolle halt eben Markus F. gespielt hat und welche Zeugen man jetzt eigentlich noch auf den Plan ruft, weil diese Krankenschwester war eigentlich als Zeugin geladen, sie kam aber nicht.
Aber der Markus F. hat doch die Daten an den Yilmaz T. gespielt. So klang das jetzt.
Genau, aber Markus F. bestreitet es ja.
Ah, okay, ich verstehe. Ja. Also das ist noch nicht geklärt.
Genau.
Das heißt, wie geht es jetzt im Prozess weiter?
Es gibt jetzt noch 4 Verhandlungstage, wo quasi hoffentlich Licht ins Dunkel gebracht werden und auch nochmal aufschlussreiche Zeugen hoffentlich gehört werden. Also einer der Verteidiger hätte sich auch gewünscht, dass Corinna Schumacher als Zeugin auftritt. Das würde natürlich auch nochmal neuen Wind in den Fall bringen. Und es ist natürlich auch noch nicht klar, wie das weiterläuft mit der Öffentlichkeit, ob sie dann doch ausgeschlossen wird oder nicht. Oder ob die Richterin so weit klarkommt und das Verfahren führt, ohne eben diese ganzen Dateien anzuschauen.
Kannst du das einschätzen, wie das endet, ob das unter Verschluss bleibt oder?
Also das kann man jetzt noch nicht wirklich sagen, aber es ist ja so, wir sind ja im Amtsgericht immer noch und es kann quasi maximal eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren geben. Und ich hoffe natürlich, dass irgendwie rausgefunden wird, wie das alles passiert ist. Also ich glaube, das braucht auch die Familie, um damit klarzukommen. Und man muss auch dazu sagen, für die Familie ist es ja auf der einen Seite gut, dass diesen Menschen jetzt irgendwie der Prozess gemacht wird, aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass jetzt auch extreme Unruhe in der Familie herrscht, weil man eben nicht genau weiß, wie es weiter verläuft und es immer sein kann, dass irgendwas dann quasi zur Sprache kommt, was sie halt nicht möchten oder was sie halt versucht haben zu vermeiden. Und es ist ja so, Yilmaz T. hat ja angeblich eben diese 2 Festplatten gehabt und hat sich dann das ganze Material darauf nochmal 4-mal auf 4 USB-Sticks kopiert. Also sagt er, ob es noch mehr Kopien gibt, weiß man eben nicht. Und was halt wirklich eins der skurrilsten Sachen an dem Fall noch ist, das kam jetzt auch erst am ersten Verhandlungstag quasi so bisschen raus, dass eine dieser Festplatten halt bisher verschwunden ist.
Oh je.
Yilmaz T. hat der Polizei gesagt, dass sie in so einem kleinen Verbandskasten im Haus seiner Schwiegermutter sich befindet und als die Polizei dahin kam, war da aber nichts. Und wenn das halt in die falschen Hände gerät, dann könnte halt wirklich das Schlimmste immer noch passieren.
Ja, also ich finde es ganz traurig, dass sich die Familie Schumacher jetzt mit diesem Vertrauensproblem herumschlagen muss. Man dachte auch gerade, es läuft alles so gut. Corinna hatte sich irgendwie neu erfunden, neuen Mut geschöpft. Dann hat Gina geheiratet, auch Mick ist ja verlobt und sah alles so nach einer stabilen Lage aus und jetzt das. Aber damit auch ganz herzlichen Dank für deine sehr, sehr lebhaften Schilderungen, liebe Antonia, und für deine Einschätzungen. Und ich bin gespannt, was du uns das nächste Mal für einen Fall mitbringst.
Werbung.
If you want to see more companies make things in America, consider buying more things from companies who are already doing that very thing. Companies like American Giant. These guys have been making t-shirts, sweatshirts, flannels, and blue jeans in America for the last 14 years, with cotton grown right here in the USA. That means good jobs for lots of hardworking Americans in factory towns all over the country. Check out their stuff in stores everywhere, or pick up something awesome at American-Giant.com.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Eine gewisse Herzogin ist mal wieder in einen Skandal verwickelt. Es geht um Herzogin Meghan, die Frau von Prinz Harry. Die gebürtige Amerikanerin hatte diesen Sommer in ein Handtaschenlabel investiert, aber jetzt kam raus, das Label soll Frauen in Ruanda emotional und finanziell ausbeuten. Klingt gar nicht gut für das Image der Herzogin. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, ob sie Meghan jetzt helfen, ihr Verhalten zu reflektieren. Meghan, Duchess of Sussex, wird am 4. August 44 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Löwe. Und für die gilt diese Woche, Mars pumpt sie mit so viel Energie voll, sodass sie fast unkaputtbar sind. Und diesen Energieschub kann Meghan gerade besonders gut gebrauchen, denn schon wieder hat ihr Verhalten für Negativschlagzeilen gesorgt. Der Grund: Diesen Sommer verkündete die Ehefrau von Harry, in das Handtaschenlabel Kesta Collective zu investieren. Dieses wirbt damit, mit handgefertigten Taschen aus Ruanda örtliche Weberinnen zu unterstützen. Aber wie die britische Daily Mail nun berichtet, die Näherinnen der Taschen verdienen gerade einmal 20 Cent pro Tag. Eine Tasche kostet kostet im Onlineshop hingegen um die 800 Euro. Megan hat sich also vor ihrer Investition nicht so gut informiert, wie sie behauptet hat. In einem Statement verkündete sie nämlich damals, die Qualität der Produkte einer Marke, die Lieferkette, ethische Standards und Praktiken, all das sind Dinge, die ich vor einer Investition in Betracht ziehe. Bei Kesta begann ich wirklich zu verstehen, wie das Leben vieler Frauen durch ihre Arbeit beeinflusst und verbessert wird. Das war für mich unglaublich wichtig. Was sagen die Sterne Löwin Megan nun also für die Zukunft voraus? Macht das Universum sie bereit für eine radikale Transformation? Tatsächlich dürfen sich Löwen im Jahr 2025 auf viele positive Veränderungen freuen. Zudem sorgt Jupiter dafür, dass Löwen endlich das Leben führen können, von dem sie schon immer träumen. Und das dürfte in Megans Fall ja bedeuten, weniger negative Presse durch weniger scheinheiliges Handeln. Unser kosmischer Tipp diese Woche lautet also, auch wenn jetzt Reflexion angebracht ist und sich die Wintermonate bestens dafür eignen, verharren Sie nicht darin, lieber Löwe, denn schon der Frühling lädt Sie ein, neue Wege zu beschreiten und Ihre Gedanken in Taten umzusetzen. Und nur, wer durch Handeln zeigt, dass er die Dinge nun wirklich anders angeht, dem wird dann in Zukunft auch wieder bei seinen Worten vertraut. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, entweder via Instagram an bunte-magazin oder eine E-Mail an buntemenschen@burda.com. Das Bunte Menschen-Team wünscht euch ganz frohe Weihnachten und wir freuen uns schon, wenn wir uns danach wieder hören. Und damit wunderschöne Feiertage. Tschüss.
Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.